The Dolphins win the
football
game! Tucked it by Lincoln Fitzpatrick.
Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, die eine Woche näher an der Free Agency sind, um eine Woche näher am Signing von Jadeveon Clowney im Vergleich zu letzter Woche. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es nicht nur Rico alleine, sondern natürlich habe ich die beiden Spitzbuben wieder mit. Moin moin Tobi.
Wunderschönen guten Tag, morgen, Abend, was auch immer.
Und aus dem Karneval zurück, herzlich willkommen, Micho.
Ja, hallo. Noch nicht in Quarantäne, nein.
Noch nicht, sagst du. Ah, das freut mich. Immerhin etwas. Gut, wenn wir jetzt, normalerweise starten wir jetzt mit den News bei den Dolphins und grundsätzlich, es gibt zwar ein paar NFL-News, die aber jetzt nicht der Rede wert sind. Meines Wissens nach, wenn ihr über was reden wollt, dann könnt ihr jetzt gerne sagen, wenn ihr über etwas reden wollt. Okay, euer Schweigen nehme ich einfach mal als Zustimmung, dass ihr über nichts reden wollt. Und dann würde ich sagen, wir steigen einfach ins Thema der dieswöchigen Folge ein. Und zwar Recap vom NFL-Combine und danach reden wir noch über die Franchise-Tags. Das ist unser Programm für heute. Wann auch immer ihr das hört, das ist, was euch jetzt erwartet. So, NFL Scouting Combine. Habt ihr viel gesehen, viel gelesen, wenig gesehen, weniger gelesen? Habt ihr irgendwas getan rund um den NFL Combine? Micho?
Ja, also ich habe mir genau nichts angeguckt. Ich habe ein paar Zusammenfassungen gelesen. Da ich beim letzten Mal nicht da war, wir hatten vorher schon in der Vorbesprechung die kurze Diskussion, wie wir das Ganze so interpretieren. Und ich halte den Combine halt, ja, es ist halt vor allen Dingen eine athletische Geschichte. Die Interviews sind wichtig für die erste Runde. Und die athletischen Geschichten sind eigentlich meiner Meinung nach wichtig für die Late-Round-Picks, also für die späten Picks, um da auch aufmerksam auf Spieler zu werden, um da vielleicht schon mal ein Gefühl für Hidden Gems zu bekommen, um die Draft-Strategie so ein bisschen auch schon entwickeln zu können. Aber Athletik ist halt auch nicht alles. Ja, und dementsprechend, habe ich, wie gesagt, nichts angeguckt, aber im Nachhinein dann doch ein bisschen was gelesen. Aber das sind halt auch nur Zusammenfassungen. Da wird mir mit Sicherheit so einiges durchgegangen sein.
Das ist ja aber immerhin schon mal etwas. Und Tobi, du wirst doch bestimmt den ganzen Combine live verfolgt haben.
Permanent und ohne Pause. Nee, ehrlich gesagt auch nicht so. Ich habe so die wichtigsten Sachen, die ich so für die Dolphins als wichtig erachte, mir angeguckt. Das heißt, die Trainings von O-Line und Running Back und ein paar Sachen von Herbert und Love habe ich gesehen, aber ansonsten mehr gelesen und mir die Recaps durchgeguckt.
Ganz kurz, Tobi, ich weiß, Rico wird das ja schon. Warum hast du dir Running Backs angeguckt? Die sind doch nicht wichtig.
Ja, das mag bei dir so sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch deinetwegen geguckt.
Ach so, wegen der Late Round.
Ja, ich warte ja immer noch auf irgendwelche Namen, die dann da kommen, die wir in Runde 5 oder was weiß ich, wann wir drankommen oder spät Runde 4
dann noch holen wollen. Ich hatte da aber welche genannt.
Ja, aber von denen bin ich auch nicht überzeugt.
Ich habe ja den einen Spieler, der ist auch nach dem athletischen Score gesehen. Direkt einer. Ich glaube, war es nicht sogar der Beste vom athletischen Score her? Da müsste ich gerade mal eben gucken. Es gibt ja immer diesen, das war der Zweitbeste. Es gibt ja immer diesen Relative Athletic Score, wo Punkte vergeben werden für die athletischen Leistungen, die die gebracht haben. Und da kann man eine athletische Rangfolge machen. Das heißt immer noch nicht, nochmal, Athletik ist nicht alles. Aber unser Anchorman hier, Rico, wird sich freuen, dass ich da tatsächlich einen habe namens Rico.
Und ich weiß.
Rico Dowdle. Ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Dowdle, also D-O-W-D-L-E. Aus South Carolina. Mit einem Athletic-Score von 9,65. Ich glaube, Maximum, das man erreichen kann, ist 10. Das ist schon ordentlich. Und der galt vorher als Late-Round-Pick von undrafted bis maximal späte Runde 6. Mittlerweile wird er wohl dann durch diesen Combine in Runde, wahrscheinlich in Runde 5 irgendwo gegangen sein. Und ich finde, der wäre zum Beispiel ein Shot wert.
Ja, ein Shot wert.
Als Starting Running Back.
Als Starting Running Back haben wir doch immer noch Kane, wo wir immer noch nicht wissen, wie er ausgesprochen wird. Balage, Balage, was auch immer.
Ah, Balage. Ja, gut, das kann man halt machen. Muss man aber nicht.
Ja, man kann auch andere Dinge tun.
Ja, zum aber Beispiel, doch nicht so einen frühen Draftpick.
Aber machen wir uns doch nichts vor, wenn wir bei den Running Backs sind. So, ich habe mir diese Athletic-Score-Liste tatsächlich nicht angeguckt. Jonathan Taylor wird ein 1 sein. Überrasch mich, Micho, wenn es nicht so ist. Ja? Also?
Ja, ich muss gerade selbst noch mal gucken. JJ Taylor aus Arizona ist es jedenfalls nicht. ich suche ihn hier gerade in der Liste, wenn ich ehrlich bin. Da, Jonathan Taylor, Wisconsin, 9,55. Rico Dowdle, 9,65. Und bester Running Back vom Athletic-Score her, nochmal, soll man nicht überbewerten. Athletik ist nicht alles, ist AJ Dillon.
Ah, doch, der, okay. 9,84.
Den habe ich so als zweiten Running Back auf dem Zettel.
Das Problem, also.
Wenn wir in Runde 5 noch was übrig haben und noch einen brauchen.
Weil das Schöne beim Combine war ja, haben einige Leute bei Jonathan Taylor die Geschwindigkeit angezweifelt. Sodass er halt nicht schnell wäre. Und er hat dann halt einfach mal den schnellsten 40-Yard-Dash hingelegt und hat gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich mal an den Tisch. Und das wird seinen Draft-Stock auf jeden Fall erhöht haben. Und was bei AJ Dillon jetzt der Fall ist, es wird auch seinen Draft-Stock erhöhen. So, und da reden wir dann halt nicht mehr über die vierte Runde, wo ich ihn gerne gehabt hätte, sondern da reden wir dann definitiv über die dritte inzwischen, vom Gefühl her. Weil er eben als Mega-Power-Runner galt und jetzt von der Athletik her irgendwie, das zeigt ja auch der Athletic-Score, das heißt, du bist nicht nur in einer Kategorie stark, sondern du bist halt ein verdammt athletisches Biest, wenn du diesen Score hast, den Dillon hat. Und ja, also dann sind wir zumindest in der dritten Runde für Dillon und gut, ist die Frage, ob wir vorher noch einen draften oder nicht. Weil ich meine, wenn wir jetzt die Running Backs grundsätzlich angucken, das haben wir ja schon oft gesagt hier. Ich meine, Micho sagt ja immer, wir bloß keinen in der ersten Runde draften, was ja auch legitim ist zu sagen. Aber es gibt in diesem Draft ja auch keinen, der Barkley heißt oder Fournette, ja, die wirklich am College schon mega krass waren. Ich meine, Jonathan Taylor war bei Wisconsin auch schon mega krass, aber Wisconsin Running Backs werden nochmal ein bisschen gesonderter behandelt, weil du natürlich ein starkes O-Line-College auch hast. Von daher ist das immer mit Vorsicht zu genießen natürlich, aber du wirst halt, die Running Backs werden so ab 20, wird man sich da Gedanken machen müssen, wer denn da zuerst genommen wird und welcher von diesen Top-Running Backs dann vielleicht in Runde 2 zu uns fallen könnte. So, und wenn Taylor, wenn Taylor noch da ist, würde ich mit unserem vierten Pick definitiv Taylor nehmen.
Also wie gesagt, da kann man sich natürlich drüber streiten. Wir haben die Diskussion, ich habe auch schon mal gefragt, ob wir die Diskussion nicht hier in den Dolphins Drive verlegen sollen, die wir dann teilweise auch über Twitter, auch unter Zubezug von deutschen Football-Journalisten, die ich dreisterweise zu
unterstützen dazugeholt habe. Ich wollte gerade sagen, das ist so, oh Adrian, der Rico ärgert.
Ja, war halt die Geschichte von wegen, dass ich tatsächlich teilweise, also was manche Stats angeht, auch nicht dementsprechend die Zeit hatte, um mich vernünftig zu informieren. Wie auch immer. Ist die Diskussion, okay. Es gibt auch für eure Seite, die, wie ihr denkt, mit Sicherheit Argumente und wir hatten ja schon überlegt, ob wir die Diskussion hier in den Dolphins Drive verlagern und deswegen dieser Stelle mal einen Aufruf an alle Zuhörer, dass sie sich vielleicht melden sollen, wenn wir die Diskussion hier wirklich mal im Dolphins Drive ausufern führen sollen. Das wäre dann auf Publikumswünschen oder auf Zuhörerwünschen,
oh, würden wir das vielleicht. Ey, du bist von hinten durchs Knie.
Ist okay. Wir haben nichts, ne? Nein, wir machen heute nichts Großartiges. Nein,
aber
passiert nichts.
Revolution! Ist gut, also wie gesagt, wenn ihr da draußen unbedingt eine Stunde Diskussion hören wollt, wann, wieso Running Backs gedraftet werden sollten oder wie sie bezahlt werden sollten, dann schreit einfach ganz laut ja und wir werden eurem Wunsch nachkommen.
Aber grundsätzlich gebe ich dir jetzt mal davon jetzt ganz abgesehen, gebe ich dir halt recht, es gibt halt die klassischen Running Backs sind halt bekannt. Man kann die Namen jetzt hier aufzählen, Cam Akers halt, die Andre Swift. Dobbins war noch die Überlegung, Taylor halt eben, wie heißt der noch von habe ich jetzt irgendwen, Moment, wen habe ich übersehen? Clemson, meine ich, ne? Oder hat der nicht?
Etienne ist nicht, Etienne hat sich nicht gemeldet.
Ah, der hat nicht geklärt, okay. Und wer ursprünglich auch mal genannt worden ist, zum Beispiel Zach Moss von Utah, der komplett abgestürzt ist, also ganz miserable Leistung abgeliefert hat. Das sind so halt so die bekannten Namen und die werden in der Regel dann halt auch irgendwo in der ersten bis dritten Runde gepickt werden. Und zum Beispiel, ich finde AJ Dillon jetzt gar nicht so verkehrt in der dritten Runde. Ja, okay, kann man machen. Aber Tobi hat mich da ja schon öfters aufgeklärt. Wir haben halt nur einen Pick früh in der dritten Runde. Und dann, wann haben wir den nächsten Pick, Tobi?
Ja, das wird der Compensatory Pick in der vierten Runde von Jawan James sein. Also der ist sehr spät in der vierten Runde.
Ja, und da muss man halt eben eine Entscheidung treffen. Und ich bin der Meinung, dass man früh in der dritten Runde lieber was anderes picken sollte als ein Running Back. Und wenn man das so sagt, wie ich das jetzt gerade eben gesagt habe, ne, dann muss man natürlich auch sagen, gut, dann weiß ich, dass ich zum Beispiel einen AJ Dillon oder sowas mir halt eben nicht holen kann, sondern dass ich so in der Kategorie eines Rico Dowdle oder sowas gucken muss für die fünfte Runde oder, ne? Oder Anfang frühe fünfte Runde, wo ich sage von wegen, okay, da gucke ich noch einmal weg. Aber die Dolphins haben ja auch eine Geschichte, damit gute Picks bisher gezogen zu haben. Ich meine, Kenyon Drake war ein Drittrunden-Pick, Ajayi war ein Fünftrunden-Pick, Lamar Miller war ein Fünftrunden-Pick.
Ricky Williams war ein First-Round-Pick.
Andere Zeiten.
Ja, gut, aber bei Ajayi sind die Knie kaputt. Ne? Also so
ja, gut,
war das jetzt auch nicht.
Ja gut, aber es war für das, was er geliebt hat, war es eine Saison lang gut und dafür haben wir auch für die eine Saison haben wir dementsprechend weniger Kapazität oder weniger bezahlt, als wir für den First-Round-Pick bezahlen müssten, der über 4 Jahre vielleicht die Zahlen liefern würde. Das würde er sich halt nicht die Waage halten. Ich glaube, das ist halt ein First-Round-Pick, aber das ist die andere Diskussion.
Na gut, das
wollte
ich gerade sagen. So.
Genau. Die verschieben wir. Aber das sind so die Namen, die einen halt auswählen.
Deswegen,
man muss halt später gucken. Und um da aufmerksam zu werden, und so habe ich das dann nämlich auch gemacht, guckt man sich halt vielleicht zunächst diesen Relative Athletic Score an und sieht dann halt eben, okay, wo kann ich die ungefähr einordnen schon mal? Brauche ich so einen athletischen Freak oder gibt es halt irgendjemanden, da muss ich mir halt den Rest noch angucken. Ne?
So, und wenn wir jetzt bei diesem Athletic Score sind, dann lass uns so einfach vom Running Back zu Quarterback gehen. Und da gibt es ja jetzt 2 Quarterbacks, die relativ souverän und gut abgeschnitten haben. 2 Quarterbacks haben gar nichts gemacht. Der eine konnte nicht, der andere wollte nicht. Und ein Quarterback hätte man lieber nichts gemacht, sage ich mal so. Ja, und zwar, wollt ihr oben oder unten anfangen, Tobi? Wo wollen wir anfangen?
Wir fangen ganz unten an, weil und so weiter.
Gut, also Jake Fromm hat so ein bisschen abgelost am Combine. Also es war zu erwarten, dass er jetzt nicht diese Nummern bekommt wie Love, Herbert und wie sie alle heißen, aber dass er wirklich so schlecht performt, das haben auch wenige gedacht. Also das war wirklich enttäuschend. Micho, du darfst gerne die Zahlen dazu nennen.
Ich kenne die Zahlen gar nicht genau. Ich habe sie mir jetzt gar nicht genau ausgerufen. Sekunde mal, das müsste ich aber...
Naja, aber diesen Athletic Score...
Also 2,55, mit Abstand der schlechteste aller Quarterbacks.
Ja.
Vor allen Dingen mit Abstand. Der nächstschlechtere hat einen Athletic Score von 4,23.
Wie heißt dieser nächste?
Brian Lee Work von Michigan State.
Ach ja, ja. Gut, ja, auch eine Wurst.
Und Kevin Davidson aus Princeton ist dann mit 4,69. Aber die nächsten haben schon mehr als doppelt so viele Punkte wie er. Also von daher, das war athletisch. Das ist kein Dual-Threat-Quarterback. Das muss man mal
definitiv sagen. Und das, was man auch gesehen hat, ist, dass er das, was man in der Saison schon gesehen hat, dass er halt nicht keinen Mega-Arm hat. Ja, also er ist ein Pocket-Passer, der halt aber auch nicht mega weit werfen kann. Also das ist für mich so ein bisschen, also ich mache mir langsam Sorgen um Jake Fromm, weil er war am Anfang der Saison oh, First Round Pick. So jetzt ist er schon. Ist er jetzt schon in der Second Round? Safe eigentlich? Also für mich ist er Second Round.
Ja, so, ich würde sagen,
nicht sogar noch später. Ja, natürlich, aber bis dahin muss er nochmal ordentlich in die Muckibude, dass er da mal weit werfen kann. Weil sonst wird das schwierig, glaube ich. Weiß nicht, Tobi, wie siehst du das bei Jack Fromm?
Naja, es gibt ja einige Franchises, die die langen Dinger jetzt nicht so zu ihren Lieblingswaffen erhoben haben, aber es ist natürlich schon im negativen Sinne bemerkenswert, dass man, wenn man einen Quarterback sich nimmt, von dem man vorher weiß, dass er für die langen Dinger nicht geeignet ist, und du wirst nicht durch eine Saison kommen, ohne lange Pässe werfen zu müssen. Und naja, wenn er sie so wirft, wie er sie beim Combine geworfen hat, sind sie alle weg.
Ja, Micho, was? Du wolltest gerade auch noch was sagen, glaube ich.
Ja, also, ja, das hängt halt immer davon ab, wie man das bewertet. Ich halte jetzt Armstärke nicht für das Wichtigste auf Erden, sage ich mal. Ganz, ganz, ganz blöd gesagt. Er hat, das war aber vorher schon bekannt, dass er nicht den stärksten Arm hat. Was er aber durch ein hervorragendes Ballplacement, durch eine hervorragende Accuracy halt eigentlich während der Saison oder vorher zumindest immer wettgemacht hat. Er kann den Ball schon weit werfen. Er ist aber keiner, der jetzt konstant lange Dinger, kein Ganzdinger, der konstant lange Dinger rauspfeffert. Das Problem bei Jake Fromm ist, Jake Fromm, wenn man sich so seine Skills oder sowas anguckt, würde man sagen, der gibt dir halt schon als Rookie eine sehr, sehr hohe Baseline, eine sehr hohe Grundsubstanz. Aber da ist dann nicht mehr viel Potenzial nach oben. Das heißt von wegen, das ist so, der könnte so ein Game Manager Plus werden. Der macht halt wenig Fehler. Der verliert dir keine Spiele, er gewinnt dir aber auch keine Spiele. Und das ist halt nicht das, was du willst. Das ist so, wäre so Kategorie 3 bis 4, wo wir teilweise auch so Tannehill und sowas drin gesehen haben. Und dann würdest du sagen, okay, du bringst ihm noch was bei. Und aber dieser Athletic Score, diese athletischen Fähigkeiten zeigen eben, dass er in dem Bereich limitiert ist. Und deswegen kriegst du das, was du von ihm siehst, ist das, was du auch in der NFL voraussichtlich kriegen wirst. Und da wird sich nicht mehr viel dran ändern. Und das lässt ihn fallen.
Sehe ich genauso. Gut, kommen wir vom erstmal schlechtesten sozusagen zu den beiden, die gar nichts gemacht haben. Und zwar Tua, oh Wunder, das war zu erwarten. Aber auch Burrow hat sich nicht aufs Feld getraut oder wie auch immer man das beschreiben möchte. So, Micho, von dir habe ich jetzt noch keine Einschätzung zu dem Thema gehört. Burrow und Tua, wie bewertest du die Situation beim Combine? Und glaubst du, wenn du den Combine der beiden Spieler bewerten müsstest, oder bewerte den Combine der beiden Spieler, wer hat besser abgeschnitten, wer hat schlechter abgeschnitten von den beiden?
Von Tua oder von ja, also ich glaube, man muss ja ganz klar sagen, diejenigen, die Bengals haben den First overall, und die Bengals können im Prinzip schon verhandeln. Und ich glaube, dass die Bengals ganz klar gesagt haben zu Burrow, pass auf, du bist unser Mann. Und Burrow hat keinen Grund gesehen, sich jetzt schon irgendwo sich noch präsentieren zu müssen. Er weiß, er geht als First Overall, sich noch irgendwie präsentieren zu müssen, eventuell ein Verletzungsrisiko einzugehen, denn es gibt bei dem Combine immer irgendwelche Verletzungen.
Und dementsprechend. Ja, gut, aber.
Ja, also, er hat. Ich gehe davon aus, dass er keinen Grund gehabt hat. Dementsprechend glaube ich, dass er safe als First Overall geht. Ja, und Tua. Ich glaube, Tua muss tatsächlich noch ein bisschen kämpfen. Das sieht jetzt vielleicht, sagt man so, im ersten Moment gar nicht so schlecht aus, was die Recovery angeht. Das haben wir ja auch von Philipp und Björn, ne? Nochmal schöne Grüße, in der Quarterback-Sonderfolge gehört. Was schon vollkommen okay ist. Aber ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass er halt in den Interviews nicht nur bei den Dolphins, sondern das kann auch ein Smokescreen sein, das heißt, es wird sowieso viel gelogen. Aber man munkelt, dass Tua nicht besonders gut abgeschnitten hat bei den Interviews. Und das ist dann halt fraglich. Dann geht man, ne, zusammen mit den vielen Verletzungen, die er gehabt hat, ist die Frage, ob die Teams dann noch irgendwie ein Risiko eingehen wollen.
Tobi, was sagst du dazu? Also sowohl zu dem Duell Burrow Tua als auch zu dem, was Micho jetzt gesagt hat.
Naja, Duell Burrow Tua war, denke ich, vorher schon entschieden. Muss halt nicht, ne? Also ich gehe auch felsenfest davon aus, dass Burrow dann an 1 zu den Bengals geht. Und bei Tua habe ich es eher andersrum gehört, dass Tua gesagt hat, dass ihn das Interview bei den Dolphins ein bisschen überrascht hat, weil das dann doch etwas sachlich kühler, nüchterner war, als er sich das vorgestellt hatte. Wo Tua wirklich glänzen konnte, war auf der Pressekonferenz und war bei den Presseanhörungen nicht nur mit Omar Kelly, sondern auch mit den anderen Journalisten. Da hat er sich dann doch sehr eloquent und sehr präzise geäußert und hat gezeigt, wie smart er eigentlich ist. Und deswegen denke ich, war es für Tua auf jeden Fall keine schlechte Idee, trotzdem hinzufahren, auch wenn er nichts gemacht hat.
Das denke ich auch. Also das bei den Dolphins, da ja. Gut, die Geschichte ist halt, ne, ich glaube, die Situation zwischen Tua und den Dolphins vor diesem Interview, vorher gab es ja jetzt noch keine wirklichen Interviews, außer vielleicht mal ein kurzes, hey, hier sind wir. Ich glaube einfach, dass die Situation so aufgeladen war vorher schon durch die ganze Fanbase und den Journalismus, dass ich sag mal so, das Interview, selbst wenn Greer und Flores und Co. gehypt werden ohne Ende, ich glaube, selbst dann wäre es etwas unterkühlt rübergekommen, selbst im Vergleich, weil das Drumzu schon so aufgebauscht ist. Natürlich, also bei der Recovery hatte Tua ja auch nur positive Geschichten, weil es scheint ja momentan perfekt zu laufen für ihn und er scheint perfekt im Plan zu sein oder sogar vor dem Plan. Und ja, also ich von Burrow bin ich weiß es nicht. Natürlich kann man sich jetzt darauf ausruhen, wenn die Bengals ihm das gesagt haben. Aber also es wirkt, also weiß ich nicht. Da ist mir ein Baker Mayfield zum Beispiel lieber gewesen. Der gesagt hat, ich meine, gut, der war vielleicht nicht in dieser Position, wo Burrow war, aber der gesagt hat, ja, ich bin der beste Quarterback im Draft und ich zeige euch jetzt mal, warum ich der beste Quarterback im Draft bin. Und das ist, wo ich sage, okay, Burrow, du kannst dich da ausruhen, aber du hättest ja einfach mal den Arsch aufreißen können. So, ich weiß es nicht. Aber gut, das ist dann, das mag jeder selber beurteilen, wie man sowas dann einschätzen möchte. Gut, habt ihr noch was zu Tua oder Burrow? Sonst würde ich zu den beiden, die in dem Athletics-Tor wohl gar nicht so schlecht abgeschnitten haben, überwechseln.
Ja, um kurz noch einen Satz zu den Gerüchten zu sagen, die da auch während des Combines kamen. Also Tua geht entweder an 1, an 2, an 3 oder an 4, weil entweder Cincinnati ihn haben will oder die Redskins oder die Lions oder die Giants. Auf jeden Fall geht er nicht an 5. Das sagen so diverse Quellen.
Ja, gut, das ist ja jetzt bei Tour, der Tour wird ja von jeden gepickt, von 1 bis 5.
Ja, genau.
Lügensaison!
Ja, das auf jeden Fall. Also die Gerüchteküche brodelt und es kommt so viel Schwachsinn bei raus. Ich bin froh, wenn das vorbei ist.
Also es heißt ja, dass Tour beim Pro Day, glaube ich, werfen will oder so? Oder schon mal was zeigen will?
Er hat Anfang April so eine Langzeituntersuchung, meine ich, hätte ich gehört. Und danach entscheidet sich, ob er am Pro Day teilnimmt.
So, und wenn er das tut, ich glaube, dass viele mit ihrer Entscheidung halt eben noch warten. Die Frage ist wirklich, wie hat er halt abgeschnitten? Wer will wen unbedingt? Ja, muss man halt sehen. Die Frage bei Tua ist ja weniger, was er kann, als vielmehr seine, auf Englisch heißt das Durability, seine, ja, wie haltbar ist er? Auf gut Deutsch gesagt, wie halt er? Wie lange dauert es, bis er kaputt geht?
Ja gut, 30 Jahre.
Ich glaube, Garantie ist maximal ein halbes Jahr und danach musst du beweisen, dass es schon bei Kaufdefekt war. Aber
ganz im Ernst, das ist so ein Quatsch. Also sorry, also ich finde das auch, alle sagen, ja, also bei diesen mobilen Quarterbacks muss man ja aufpassen, wegen Verletzungen und hast du nicht gesehen. Das ist so ein Quatsch. Russell Wilson. Wann war Russell Wilson mal verletzt? Drew Brees wurde bei uns schon als Invalide ja, Invalide, ja gut, spielt anscheinend aber trotzdem relativ häufig. So, da guckst du dir Big Ben an, Pocket Passer, letzten Jahre. Hm. Gut, er ist auch schon etwas älter, das mag man da mit in die Kalkulation einberechnen, aber trotzdem. So, dann hast du Kyler Murray, der relativ gut durch die Saison gekommen ist, wo auch viele gesagt haben, erstens wird er so kaputt gemacht, weil der nicht über die O-Line gucken kann und zweitens, wenn der läuft, dann wird er einmal weggenascht und ist verletzt. So, Pumps, auch nicht passiert. So, das ist ein Mythos. Das ist nichts anderes als ein Mythos, dass wenn der Junge wieder gesund ist, dann ist er genauso belastbar wie alle anderen auch.
Ja, da gebe ich dir recht. Es geht mir auch nicht um die Größe oder sowas. Was halt ist, dass Tua vorher schon eine Verletzungsgeschichte hatte. Der ist ja schon öfters oder des Öfteren verletzt gewesen. Das muss man ja ganz klar sagen. Und er hat Verletzungen an beiden Knien gehabt. Er hat Verletzungen an den Knöcheln gehabt. Mehrfach. Und das zeigt von wegen, dass da schon Vorschädigungen sind. Das heißt nicht von wegen, dass der automatisch verletzt ist. Aber das ist halt ein Fragezeichen, was abgeklärt werden muss. Ich sage ja nicht von wegen, dass der nie was wird oder sowas. Darum geht's auch gar nicht. Ja, das dürft ihr auch nicht falsch verstehen.
Ja, nee, aber...
Weil das ist für mich das große Fragezeichen. Das finde ich ist auch ein berechtigtes Fragezeichen.
Nee, natürlich, aber wenn er halt gesund ist, dann ist er gesund. Und dann ist der Rest, ist die Vergangenheit auch nicht so wichtig, wie manche sehen möchten.
Da können wir uns jetzt lang natürlich drüber streiten.
Natürlich.
Aber grundsätzlich, wenn jemand oft verletzt ist, oder diese Verletzungsanfälligkeit ist nun mal ein Kriterium, ein ganz, ganz wichtiges. Weil wenn jemand dazu neigt, bestimmte Verletzungen zu haben, aus welchem Grund auch immer, dann kommt das auch immer wieder. Ich kenne das ich habe ja schon öfter erzählt, Handball auf relativ hohem Niveau. Beim Handballspielen war es einfach so, ich hatte nie irgendwelche Probleme mit den Knöcheln bis zum ersten Bänderriss. Ab dann hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich gefühlt jedes Mal unglücklich aufkommen, kurz vorm Bänderriss stand.
Ja gut, das ist aber aufgrund der eigenen Unsicherheit bei solchen Geschichten. Das ist, du kannst auch sagen, Arjen Robben, der nur verletzt war, Profifußballer war, und auf einmal hat er bei Bayern irgendwie 6 Jahre ohne Mimimi gespielt oder mit kleineren Verletzungen. Ja, das ist total individuell. Und deswegen abwarten und Tee trinken.
Ja, okay.
So, gut, jetzt Quarterbacks haben wir noch nicht abgehakt. So, jetzt kommen wir zu den beiden, die ganz gut abgeschnitten haben, beziehungsweise die sich wieder positiver in die Nachrichten geräumt haben oder gebracht haben. Und zwar Jordan Love. Ich höre immer wieder die gleiche Kacke. Jalen Hurts, nicht Jordan Love. Wieso sage ich immer Jordan Love?
Wobei Jordan Love auch gut abgeschnitten hat, das kann man nicht anders sagen.
Ja, aber natürlich. Ich wollte aber auf Jalen Hurts hin. Und auf Justin Herbert, der, nachdem er so ein bisschen abgekühlt war, auf einmal wieder am Steigen ist. Und Jalen Hurts hat auch nochmal auf sich aufmerksam gemacht. Da war sowohl bei beiden der Athletic-Score stark, vor allem überraschend bei Justin Herbert. Und bei Jalen Hurts war das Werfen auch positiv. Also das war ja das Größte, wo man gesagt hat, ja, der ist athletisch, aber kann er den Ball überhaupt vernünftig werfen? So, und das war auch gut. Natürlich, die stehen da in Trikot und also mit Jersey und Shorts. Nicht mit Jersey, sondern mit so einem normalen Trikot halt, T-Shirt, Multifunktionswäsche, wie man es beschreiben möchte. Das ist natürlich was anderes als mit Helm und Jersey. Was glaubt ihr? Wo werden die beiden, beziehungsweise wie weit pusht die beiden dieser Combine? Tobi?
Das ist eine gute Frage, aber ich sehe Justin Herbert realistisch so zwischen 12 und 14, schätze ich, dass da irgendeine der drei Franchises, die da ist, nicht auf einen Free Agent Quarterback setzt und nicht an Tua und Burrow geht. Da sehe ich Justin Herbert. So, entweder okay. bei Las Vegas heißen sie ja jetzt. Bei Tampa und ne, bei einem von denen. Vielleicht auch Indianapolis, mal gucken.
Vielleicht auch Dolphins.
Nein, das glaube ich eher nicht.
Warum nicht? Aber das interessiert mich jetzt.
Das ist das gleiche Bauchgefühl bei Micha, nur ich habe es andersrum.
Ach, ihr seid beide solche.
Ja, er hätte gerne
ihr Justin. Ihr seid beide so Strich in der Landschaft wahrscheinlich. Also bei dir weiß ich ja, Tobi, ne? Und bei Micho weiß ich es noch nicht, aber weißt, der Einzige, der sich hier auf sein Bauchgefühl verlassen kann, wäre wohl ich. Ja.
Du kannst dich mehr auf deinen Bauch als auf dein Gefühl verlassen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich
nicht. Micho, was machst du zu den beiden Performances?
Ja, wie gesagt, also Justin Herbert, für beide war die das perfekte, ja, wie soll ich es beschreiben, das perfekte, der perfekte Moment, um sich wieder in ein vernünftiges Gespräch zu bringen. Ja. Justin Herbert war und ist für mich der zweitbeste Quarterback im Draft. Das hat er durch diese Combine nochmal unterstrichen, in meinen Augen. Ich glaube, dass viele Teams ihn da jetzt auch nochmal mit anderen Augen ansehen. Und dadurch, dass Justin Herbert ja schon lange als Top-Prospect galt, werden viele Teams ihn einfach, ja, ihn sowieso schon sehr viel über ihn wissen und ihn jetzt wieder hervorholen und in ihre Draft-Strategie halt eben mit reinholen. Und Jalen Hurts hat athletisch überzeugt, man wusste aber immer, dass Jalen Hurts athletisch gut ist. Er hat gut geworfen, das war aber auch nie das Problem bei Jalen Hurts. Was man bei Jalen Hurts sagt, und das kann man halt eben in der Combine nicht so sehen, ist wirklich Probleme beim Gefühl für den Pass Rush und vor allen Dingen bei den Reads. Und das kann man im Combine nicht sehen. Das heißt, von wegen Jalen Hurts hat in meinen Augen einfach nur das bestätigt, was man vorher wusste. Und wird daher weiterhin für mich irgendwo in der zweiten Runde, ich glaube sogar spät in der zweiten Runde gehen.
Okay, cool. Dann haben wir jetzt aber die Quarterbacks, glaube ich, soweit abgeschlossen.
Nein.
Oder?
Nein.
Okay. Nein. So spreche.
Ja gut, also ganz klar, Jordan Love, den finde ich, muss man erwähnen.
Habe ich ja schon.
Ja, man muss durch seinen Aesthetic-Score einfach auch klar geben, er hat wieder gezeigt, was er zumindest körperlich für ein Potenzial hat. Das war mehr, als man bei ihm ursprünglich erwartet hat. Der klettert gerade deutlich, was ich schade finde, denn das wäre ein Quarterback, den ich mir als Projekt bei uns auch ganz gut vorstellen könnte. Und es gibt tatsächlich einen Quarterback, von dem habe ich vorher schon mal was als Sleeper gehört, den sollte sich vielleicht merken. Und einen Quarterback, den kannte ich nicht, den habe ich mir nicht direkt, dann habe ich ihn mir aber mal angehört und habe auch gehört, auch er soll als potenzieller Sleeper, als Late- oder als Late-Round-Pick geben. Beide werden wahrscheinlich nicht Starter in der NFL, zumindest nicht am Anfang, das hat man aber auch bei Gardner Minshew gesagt, sind aber so Prospects halt eben für die fünfte, sechste Runde, wo vielleicht ein Team, das mit dem Quarterback eigentlich zufrieden ist, langfristig jemanden für hinterher sucht. Und zwar reden wir einmal von Steven Montez, Colorado, aber vor allen Dingen von Cole McDonald aus Hawaii, der wohl, man sagt, genau dieselben Anlagen haben muss wie Jordan Love.
Ja, Hawaii ist halt
eine kleinere Uni, aber er muss genau dieselben Anlagen haben und gilt, da er später gepickt werden kann, man geht wirklich so von Runde 5 aus, gilt da wirklich als potenzieller Stil, auch als potenzieller.
Ja, muss man sehen. Also das ist halt immer die Geschichte, wenn Quarterbacks an kleineren College, weil die Zahlen, die der aufgelegt hat, waren auch brutal. Also in den letzten beiden Jahren war der auch schon richtig stark, aber es interessiert halt keinen, wenn du in Hawaii auf dem College spielst oder auf Hawaii auf dem College. Und deswegen ist da halt, wie du schon gesagt hast, der Combine durchaus eine gute Möglichkeit, um sich ins Rampenlicht zu spielen. Nee, aber so interessante Namen, die definitiv, wenn man sagt, okay, stellt euch vor, die Dolphins picken in den ersten beiden Runden keinen Quarterback. Dann wäre das definitiv eine Option. So ein Montez zum Beispiel zu draften. Oder auch einen, der hat sich nicht für den Draft deklariert, der Herr von Stanford. Aber es sind, dann ist das eine reale Option. Für mich zumindest. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
Wird ja nicht nur eine geben, ne?
Ja. Also. Gehen wir erstmal von aus. Gut, ich würde jetzt aber die Quarterbacks vielleicht abschließen und jetzt nochmal auf die O-Liner zukommen. Und was macht ihr, wenn Mackie Becton einfach auf euch zuläuft? Also ich meine, beten und einfach hoffen, dass
ich kaufe mir schnell eine Schaufel. Ist. Ich kaufe mir schnell eine Schaufel, grab ein Loch, das so tief ist, dass der einfach über mich drüber läuft.
Das war ja fortiatisch.
So schnell bist du nicht.
Leider. Verrückt.
Aber man muss ja sagen, egal, sollten die Dolphins jetzt an 5 und an 18 einen O-Liner picken, bekommen auf jeden Fall zwei, die augenscheinlich, immer Draft ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, keine Frage, die aber auf jeden Fall Elite-Niveau mitbringen könnten an 5 und an 18. Also die O-Liner haben durch die Reihe performt. Also die sowieso im Großen und Ganzen immer bei uns im Gespräch sind. Hintenrum gibt's den einen oder anderen, der jetzt nicht so performt hat, aber das sind dann halt auch Spieler, wo du nicht weißt, 5., 6., 7. Runde. Ein Spieler kann halt ein 7th-Round-Prospect sein, wenn ein Team den aber so stark findet, dass sie den in der 5. Runde picken wollen, dann picken sie ihn in der 5. Also, wie gesagt, mich hat die O-Liner haben mich eigentlich nur noch mehr überzeugt, dass wir definitiv in der 1. Runde mindestens einen O-Liner picken müssen.
Ich meine, ich weiß, ich habe ja was mitbekommen, was mit Calvin Throckmorton los war. Seines Zeichens Offensive Tackle von Oregon. Weil der hat einen Athletic-Score von 1,35. Das kann ich mir eigentlich nur erklären, wenn man verletzt war.
Ja, kann sein, dass das einer. Also, ich weiß nicht, wie viele. Also, es gibt einige Spieler, die da mit einem Hamstring hier, mit einem Oberschenkel. Sei schon Muskelfaserriss oder halt Muskelzerrung bei dem Fortiatisch rausgelaufen oder bei anderen Sachen sich verletzt haben. Bei ihm weiß ich jetzt tatsächlich nicht direkt Bescheid, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, hat Tobi da vielleicht was gehört?
Also, da wir nichts davon gehört haben, dass er komplett underperformed hätte, muss es eine Verletzung gewesen sein, weil alles andere hätte man mitgekriegt. Und die O-Line-Class dieses Jahr ist, das ist Wahnsinn. Da ist dann so einer wie Josh Jones von Houston, der einen guten Combine macht, auf einmal massiv hinten, weil Mackie Becton, Tristan Wirfs, Andrew Thomas ja sowieso da einen nach dem anderen abreißen. Das ist Wahnsinn, was sie da drauf gebrannt haben.
Wobei wir auch dazu sagen müssen, wir hatten ja Andrew Thomas lange Zeit als Top-5-Pick. Der fällt ja mittlerweile doch relativ stark, ne? Also es könnte gut sein, dass wir den mit Pick 18 noch bekommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also er fällt inzwischen nicht mehr. Er war am Anfang ja gehypt, also Top 5.
Auch bei uns?
Auch bei uns, gar keine Frage. Wobei ich an 5 halt zum Beispiel eher einen Simmons oder so hätte als einen Thomas, aber auch das habe ich ja zu Genüge gesagt. Aber definitiv hat mich, also an spätestens bis 7 war der für mich weg. So. Und der ist ja jetzt gefallen und findet sich jetzt so Mitte, 1. Runde wieder. Und da muss man dann mal gucken, was am Ende passiert. Auf 18 könnte das eine reelle Option werden. Definitiv. Muss man schauen. Kann vielleicht auch dann ein Team geben, was für ihn jumpt, ne? Aber ja. Aber auch der hat performt auf dem Combine.
Ja, definitiv.
So, möchtet ihr sonst noch was zum Thema O-Line gesagt haben?
Nein, aber ich würde gerne eine Position ansprechen, die wir wahrscheinlich nicht detailliert ansprechen. Und zwar eine relativ nicht so gute Class dieses Jahr. Aber ich möchte dann doch, weil ich dieses Bild gesehen habe, auch live gesehen habe, möchte ich nochmal auf Mitchell Wilcox hinweisen.
Oh Mann, jetzt hast du mir das weggenommen. Das war quasi mein Schlusswort zum Combine gewesen.
Ja.
Aber gut, dann mach du.
Der Tight End von South Florida, der hat nämlich nicht nur gezeigt, dass er die Bälle mit der Hand fangen kann. Er wollte auch mal zeigen, dass er die Bälle mit dem Mund fangen kann. Und lange Rede, kurzer Sinn. Der Typ war so verpeilt. Der hat bei diesem Gauntlet-Drill zuerst in die falsche Richtung geguckt, dreht sich dann um und dann kriegt er den Ball voll in die Visage. Hat den Drill dann aber auch noch einigermaßen durchgezogen, aber es war natürlich sehr für seinen Draftstock nicht gerade förderlich.
Sagen wir mal so. Er wird von vielen Seiten auch als Loser, also als einer der Loser vom Combine genannt.
Naja, immerhin kennt ihn jetzt jeder, aber.
Ja, super.
Gedraftet wird er wohl nicht.
Ja, da schau mal. Aber ja, gut, stimmt, bei der Titan Class, wenn du da noch als Loser auffällst, dann wird's bitter.
Dann wird's richtig schlimm. Aber es war nett anzusehen und ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen.
Ich habe mich auch ein bisschen beömmelt. Ja. Aber Tight End ist ja gut, bevor Micho jetzt aufschreit, sage ich dazu nichts. Kommen wir zu den Defensive Ends. Und bei den Defensive Ends war irgendwie so ein bisschen die Luft raus, weil Chase Young hat nicht performt. Also er hat einfach nicht, hat keine Übung gemacht, so wie Burrow. Und dann haben wir natürlich so die typischen Namen wie Epenezer, der auch nicht so stark war. Also der Junge fällt momentan auch extrem und das könnte dann wieder für unseren 26. Pick, also für unseren 26. Pick wirklich gut sein, weil da ist er inzwischen in Range.
Wobei man auch sagen muss, dass Epenezer, es gibt ja zwei verschiedene Relative Scores, die er gesammelt hat, der halt eben auch auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Und er hat 4,3 als Edge-Rusher, aber er hat einen 9,08 immerhin als D-Liner. Vielleicht sollte man ihn dann dementsprechend auch nicht als Edge-Rusher einsetzen. Vielleicht ist er tatsächlich auch mehr Interior-D-Liner, so ein Tackle.
Ja. Ja, also, keine Ahnung. Also, das ist halt die Frage. Also, er hat halt Edge gespielt. Ist die Frage, wie man ihn einsetzen möchte. Ist aber dann, wenn wir uns diese Frage stellen, sollten wir ihn dann draften? Kann er bei uns Interior spielen?
Nein, sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil wir haben eine gute Interior D-Line.
Interior O-Line nicht. Okay. Wow, das würde ich auch so sagen. Ja, Interior richtig. O-Line, da sind wir richtig.
Also. Da sind wir richtig top besetzt. Naja, aber nee. Ich denke, Defensive Tackles haben wir ein paar gute, da müssen wir keinen weiteren First-Round-Pick reinballern. Wir brauchen einen First-Round-Edger und wenn er das ist, schön. Also ich meine, wenn wir uns mal 3 Monate zurück entsinnen und wir reden jetzt darüber, dass wir an 5 eventuell Tua nehmen, an 18 Andrew Thomas und an 26 AJ Epenezer, da hätten wir vor 2-3 Monaten alle gesagt, du bist doch bescheuert, die gehen alle in den 5. Von daher abwarten. Aber er ist nicht der Einzige, der da in der Saison gut abgeliefert hat. Und naja, gut, Combine ist Combine. Wir werden sehen.
Korrekt. Den zweiten, den ich dann noch erwähnen würde, wäre Bradley Anae, den ich ja erwähnt habe, als es um den Pro Bowl ging, der da richtig abgeliefert hat, der auch sein Tape, also University of Utah Edge Defender, wer sich das nochmal angucken möchte, Brad B-A-R-D-L-E-E-A-N-A-E, das ist der Nachname, hat super abgeliefert während der Saison und hat am Combine jetzt so ein bisschen abgeschissen, also er war halt nur Durchschnitt. Nur Durchschnitt. Und das ist das, was viele sagen, schade, er hätte jetzt nochmal eine Duftmarke setzen können, um vielleicht sogar in die erste Runde zu sliden. Jetzt ist er wieder Zweite, vielleicht Ende Zweite, wäre vielleicht was für unseren 5. Pick. Meiner Meinung nach. Also ich finde ihn nicht so schlecht und als Second-Round-Pick, als 56 ist er, glaube ich, oder? Unser Zweiter?
Warte.
Ich glaube 56.
Ja, kann gut sein, ja. Das hört sich gut an.
Oder kann auch 57, ich weiß nicht. Ja, irgendwie, also da würde ich den, wenn er noch auf dem Board ist, muss man natürlich sehen, wer noch auf dem Brett ist, aber da hätte ich wohl Lust auf den. Je nachdem, wen wir auch vorher gedraftet haben, ne? Logischerweise, aber ja. Weiß nicht, Micho, hast du dazu eine Meinung oder?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Bradley Anae nicht. Ich bin der Meinung, wir brauchen den Edge Rusher, ja. Es gibt Also an der Spitze hast du halt Chase Young. Du hast die anderen fallen mittlerweile ein bisschen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann sie noch nicht wirklich einschätzen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass sehr, sehr viele ganz einfach auch nicht gestartet sind. Nicht gestartet sind, nichts gemacht haben, sei es, weil sie sich dafür entschieden haben, wie Chase Young, sei es, weil sie verletzt sind, wie Julian Okwara von Notre Dame, oder dass sie einfach, es gibt ja noch hier, wie heißt der, Khalid Kareem, auch von Notre Dame, auch einfach nicht gestartet, ob das dann irgendwie vom Team gesagt worden ist. Yito Gross-Matis von Penn State, auch nicht. Also viele von den Top-Leuten sind dort nicht gestartet. Und da muss man halt gucken, wer ist denn jetzt beim Combine für die späten Runden aufgefallen? Und da weiß ich nicht, ob Runde 2 oder nicht dafür die sogar noch zu früh ist. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mich mit den Edge-Rushern noch nicht genügend beschäftigt.
Alles gut. Das ist ja auch, ist ja dann fair enough, dass du sagst, okay, ich habe die und die Meinung oder das und das habe ich gemacht und das nicht, bevor wir hier irgendwelche Unwahrheiten erzählen. Ha? Nee, aber wunderbar, dann haben wir die Edge-Rusher auch. Ich würde jetzt einfach noch zwei Safeties ansprechen wollen. Und zwar einmal den Monster-Combine von Isaiah Simmons, der einfach dieser Typ an 5 würde ich den mit Handkuss nehmen. Da würde ich sogar überlegen, keinen Quarterback zu nehmen. Und Mr. Wingfield war auch überragend, der Combine. Das ist, wäre ein Spieler, der vielleicht an 10 mit Glück noch da ist. So. Simmons wird ja bei euch beiden wahrscheinlich und der Wingfield wird wahrscheinlich bei euch auch ein Begriff sein. Micho, möchtest du was sagen? Oder?
Also, bei Simmons wundert, ich habe bei Simmons ein kleines Problem. Und zwar, Simmons, wie gesagt, athletischer Freak, gar keine Frage, absolut super. Aber wo der überall spielt, der spielt angeblich bis auf Nose Tackle alles. Der spielt D-Liner, der ist gelistet als Linebacker, Safety, sogar Cornerback. Grundsätzlich alles okay, ist die Frage, macht es tatsächlich, also so ein Allrounder, die haben oft Schwierigkeiten, sich einfach komplett, also das wirklich komplett rüberzubringen. Wir reden hier von hohem Niveau. Also der ist definitiv ein First-Round-Pick und auch ein
Das ist halt ein besserer Minka Fitzpatrick.
Unter Top 10. Ist auch ein Top 10-Pick. Aber die Frage ist halt, wo ist er eingesetzt?
Wenn er jetzt eine bessere Attitüde hat als Mr. Fitzpatrick, dann fände ich den ganz schön cool. Weil wenn er sich in so ein Hybrid-System einbauen lässt, ich meine, Ron Rivera zum Beispiel liebt ja solche Safety-Linebacker-Hybride. Die passen an sein Defense-System unheimlich
gut. Sind auch dementsprechend gut. Was ich aber noch erwähnen möchte, dann machen wir erstmal, wer war der andere Spieler, den du Wingfield gehabt hast? Wingfield. Jetzt muss ich echt mal überlegen. Der
Antoine Wingfield Jr.
Ja, ich bin ganz ehrlich, mir sagt da, oder Moment, von Minnesota war der, ne? Ich kann kaum was zu ihm sagen, bin ich ehrlich.
Alles gut. Ist ja, wie gesagt, der ist auch ein Spieler, der ist jetzt irgendwie so Stück für Stück steigt der einfach. So, es ist so, der war mal Second Round und jetzt schon war erste Runde. Jetzt ist auf einmal Mitte, erste Runde, so keine Ahnung, wo der noch landet, aber er hat auf jeden Fall auch überzeugt am Combine. Weiß nicht, Tobi, hast du dazu mehr? Oder möchtest du was über Isaiah Simmons erzählen?
Ja, Isaiah Simmons wäre für mich, wenn ich General Manager der Dolphins wäre, grundlegende Draft-Strategie, aber dazu sage ich gleich noch was. Zu Antoine Wingfield, der wird uns ja zugeschrieben, weil ich glaube, Flores mit seinem Vater entweder zusammengespielt hat oder den schon toll fand und da mal gesagt hat in einem Interview, dass er den für den besten Secondary hält, den er je hat spielen sehen. Und jetzt wird ja spekuliert, dass sich Flores deswegen die Dienste seines Sohnes sichert und dass dann Antoine Wingfield Jr. bei uns landet. Sehe ich jetzt noch nicht so, aber Wir werden sehen. Er wird nicht der beste Safety sein, der gezogen wird, aber er wird, denke ich...
Ja gut, das ist mit Simmons auf dem Board auch schwierig.
Gerne den als Safety siehst. Ne? Also, das ist...
Na gut, da hat er die meisten Snaps gespielt.
Naja, also das ist halt so die Sache. Ne? Das, die Gefahr sehe ich bei Simmons auch, aber ich sehe auch die Attraktivität für die Mannschaften, die vor uns auf dem Board stehen, von Isaiah Simmons, eben weil der so ein Monster ist. Und wenn du zum Beispiel fürchtest, dass die Chargers von 6 nach vorne gehen und dann mit Detroit da irgendeinen Handel einleiten und Detroit will wirklich Simmons gerne haben, dann musst du als General Manager von Miami alles dafür tun, das, um es so aussehen zu lassen, dass du Isaiah Simmons haben willst. Weil dann wird sich Detroit dreimal überlegen, ob sie an 6 runtergehen und dann riskieren, ohne Simmons dazustehen.
Oder sie traden wieder einen hoch und tauschen mit uns Plätze.
Naja, das wär schön doof, dass wir sie erst dann von 3 runterspringen lassen, damit uns die Franchise, die dann auf 3 geht, den Quarterback wegnimmt und dann hinterher nochmal wieder dann noch einen runterzugehen. Also,
ja gut, irgendwer wird dann noch schon da sein.
Ja, das sowieso.
Du hast zu wenig Draft Day geguckt. Guck, mehr Draft Day.
Ich hab Draft Day überhaupt noch nicht geguckt.
Was?
Brauch ich nicht.
Wow, also, okay, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Podcast jetzt noch Sinn macht.
Ich habe ihn tatsächlich hier stehen, aber ich habe ihn noch nie geguckt.
Oh, mein Herz blutet. Du gut, das ist gut, dass es blutet, aber... Oh, mein Herz weint.
Es ist Kevin Costner, also. Ne?
Ja, und es ist wahr. Michael, was sagst du dazu?
Der sich einen Wolf tanzt. Ach so, nee, es ging um was anderes. Ne?
Oh, gut, wunderbar. Nee, wollen wir den Combine dann zumachen?
Oder? Ich würde tatsächlich gerne noch 2-3 Spieler erwähnen. Was heißt 2-3 Spieler? Ich würde über 2 Spieler gerne noch kurz sprechen. Den einen würde Rico sehr freuen. Nämlich, der auch einen guten Combine abgeliefert hat. Zach Baun. Zach Baun von Wisconsin.
Zach Baun.
Das wäre
geiler Typ,
den ich auch ins Auge fassen würde. Dann muss man vielleicht noch erwähnen, und das muss man bei jeder Strafstrategie ins Auge fassen, dass die Wide Receiver Class dieses Jahr extrem, aber wirklich extrem gut ist. Das dürfte, glaube ich, also viele sagen, die beste Wide Receiver Class ever.
Ja.
Und also das kommt
vor Draft auf jeden Fall.
Und ja. Das kommt noch damit zu, das kommt dann noch dazu, dass wir haben ja, das Passspiel wird halt in der NFL immer wichtiger, aber also viele Teams haben Need an Receivern. Wir zum Glück nicht, oder zumindest nicht so massiv. Weil die Receiver sind, würden, glaube ich, jedes Core besser machen, die im Moment im Draft zu finden sind. Aber wir sind halt nicht diejenigen, die den großen Need haben. Aber es gibt kaum welche in der Free Agency. So, das heißt, dass viele Teams, die einen Wide Receiver brauchen, halt eben auch hingehen könnten und sagen könnten von wegen, okay, wir oder sagen müssen, wir holen uns im Draft Wide Receiver. Und das muss man ganz klar in der Draft-Strategie mit berücksichtigen. Ich halte es gar nicht für so unrealistisch, dass 4 oder 5 Wide Receiver in der ersten Runde gehen könnten. Das finde ich, das sollte jeder noch im Kopf haben, weil wir werden hier relativ wenig über Wide Receiver reden, weil wir nicht den Need haben. Das sollte man noch erwähnen. Und dann gibt es einen Spieler, den ich halt absolut genial finde. ja, unser lieber Panther ist ein, ja, wir können sagen, von wegen, er kann Pässe werfen, er kann Touchdown-Pässe werfen, alles gut und schön, aber Matt Hawk ist inkonstant. Wer sich übrigens wundert, wird zwar H-A-A-C-K geschrieben, wird ausgesprochen. Und deswegen bin ich immer der Meinung, man kann doch auch mal am Draft Day gucken oder am Draft gucken, findet man nicht einen guten Panther? Also Michael Dixon, den Seattle letztes Jahr geholt hat, den hätte ich unheimlich gerne bei uns gesehen. Der Kerl ist eine Waffe. Genial. Und dann natürlich, wenn ich mir dann angucke, aus Arizona State, Michael Turk, was der für eine Benchpress hatte. Ich glaube, der hat jeden O-Liner und jeden D-Liner in der Benchpress geschlagen. Ich meine, klar, das braucht ein paar Tage.
Nicht ganz, aber...
Aber das finde ich schon Wow.
Er war zumindest der Beste, wenn er war der beste Teil, er wäre mit der beste Teil, denke
ich. Ja, ich glaube, dem kannst du den Ball geben und dann kann der Fullback spielen.
Ja. Doch, war schon impressive. Ich meine, Jay Cutler hat ja damals 23 Mal die Benchpress gedrückt. Nicht die Benchpress, die 102 Kilo gedrückt oder 104. War freiwillig, weil Quarterbacks müssen das ja nicht. Aber er hat dann ausgeholfen da und dann hat er das einfach 23 Mal. Also ein richtiger Jay Cutler als Panther.
Weil das kein Gütesiegel sein.
Boah, ist aber nicht so. Nee, aber es war auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Da stimme ich dir zu.
Auf jeden Fall. Und naja, so. Musst du auch erstmal machen.
Richtig. So, und was manche Franchises jetzt auch machen müssen, ist, manche Spieler zu taggen. Also ich bin jetzt einfach mal vom Combine weggegangen. Wenn ihr da noch drüber reden wollt, können wir später machen. Aber ich fand den Übergang so gut. Also manche Franchises müssen Spieler taggen, weil sie vertraglich sonst nicht halten können. Und Tobi, du als unser Mann der Zahlen, des Geldes und der Tags und der Verträge und so weiter und so fort, darfst jetzt sagen, was passiert da bis zum 18. Was heißt, wenn ein Spieler getaggt wird? Hat das was mit dem Hashtag von Twitter zu tun oder womit setzen wir uns jetzt gerade auseinander?
Erstens, um da gleich alle Unklarheiten zu beseitigen, wenn es am 18. losgeht, sind die mit den Tags schon lange durch. Mhm. Die Deadline, um einen Spieler mit einem Tag belegen zu können, ist dieses Jahr 6 Tage vorher, 12.03., 4 Uhr nachmittags, Westküstenzeit, glaube ich. Aber auf jeden Fall da so um den Dreh. Und die Tags dienen in erster Linie dazu, den Franchises sich Zeit dafür zu verschaffen, um mit den Spielern, die besonders begehrt sind, langfristige Verträge aushandeln zu können. Um da eine gewisse Sicherheit reinzubekommen, die kurzfristig halten zu können. Wir haben das ja mit Jarvis Landry mal versucht. Andere Franchises machen das regelmäßig. Was bis jetzt schon relativ klar ist, ist, dass zum Beispiel Yannick Ngakoue von Jacksonville, Chris Jones von Kansas City, AJ Green von den Bengals und wahrscheinlich auch Dak Prescott Tags von ihren jeweiligen Franchises bekommen werden. Tag ist nicht gleich Tag, sondern es gibt grundlegend zwei verschiedene Arten von Tags. Dadurch, dass dieses Jahr das CBA für nächstes Jahr noch nicht durch ist, haben die Franchises dieses Jahr die Möglichkeit, sogar zwei Spieler zu taggen. Man unterscheidet diese Tags, könnte das im Deutschen vielleicht so mit, weiß ich nicht, Stempel drauf oder angeleckt ein Jahr meins.
Team-Option
ist auch eine gute Idee, beschreiben. Es gibt sowohl den Franchise-Tag als auch den Transition-Tag. Die beiden Tags unterscheiden sich, wobei man auch den Franchise-Tag nochmal in zwei verschiedene Kategorien einordnen kann. Ich würde dann mit dem Franchise-Tag anfangen, weil das derjenige ist, der so der beliebtere bei den verschiedenen Franchises ist. Also, wir haben auf der einen Seite den Exclusive Franchise Tag. Das ist das, was wahrscheinlich Dak Prescott unterschreiben wird. Und wir haben einen Non-Exclusive Franchise Tag. Das kann man sich jetzt vom Englischen ins Deutsche herleiten. Man kann es aber auch platt erklären. Wer einen Exclusive Franchise Tag bekommt, da ist die abgebende Franchise oder die Franchise, wo man unter Vertrag ist, diejenige, mit der man verhandelt. Man bekommt als Spieler den Durchschnitt der Top 5 Salary auf seiner Position des Jahres oder 120% seines alten Gehalts, je nachdem, was mehr ist. Und das ist ja schon von der Menge her gesehen oder von der Höhe der Tags schon nicht gerade wenig. Als Beispiel, bei Wide Receivern reden wir davon, diesem Jahr ungefähr so 17,5 bis 18 Millionen. Bei der O-Line werden wir so bei 15 Millionen sein. Und bei den Defensive Ends sind wir auch so bei 17,5 bis 18 Millionen, die dieser Exclusive Franchise Tag dann für die einzelnen Spieler bedeutet. Die Non-Exclusive Franchise Tags sind halt nicht exklusiv auf die eigene Franchise bezogen, sondern da ist erstens der Unterschied, dass da als Berechnung der Gehälter die Top 5 Salary der letzten 5 Jahre genommen wird. Das heißt, Non-Exclusive Franchise Tag ist dadurch, dass auch die der Salary Cap jedes Jahr ein bisschen mehr steigt, etwas günstiger. Der Nachteil ist, da darf nicht nur die Franchise verhandeln, wo der Spieler momentan ist, sondern da dürfen auch andere Franchises verhandeln, dürfen auch sogar schon Vorverträge mit den Spielern eingehen. Allerdings hat dann die abgebende Franchise immer noch die Möglichkeit, dieses Angebot zu überbieten. Tut sie das nicht, bekommt sie bei einem Wechsel eine Kompensation. Das sind dann die zwei First-Round-Picks, von denen der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Das heißt, im Endeffekt ist der Exclusive Franchise Tag die sichere, aber teurere Variante. Der Non-Exclusive Franchise Tag ist eine billigere Variante, birgt aber das Risiko, dass der Spieler dann halt weg ist. Die andere Form ist der Transition Tag. Da werden nicht die Top 5 der Salary auf der Position genommen, sondern die Top 10. Das heißt, das ist etwas günstiger, um es mal so zu sehen. Ich habe das für die Guards während der Free Agency ausgerechnet. Da reden wir vom Franchise Tag von 13,76 Millionen und beim Transition Tag von 12,6. Also das ist ungefähr eine Million Unterschied. Die abgebende Franchise hat das Recht, mit dem Spieler zu verhandeln, hat auch ein Recht, Angebote entweder gleichzuziehen oder zu verbessern. Allerdings wird bei einem Transition Tag keine Kompensation fällig. Das heißt, da gibt es nicht automatisch zwei First-Round-Picks, wenn der Spieler dann wechselt.
Ganz kurz, wir hatten doch damals, wie hieß er noch, Tight End Clay ist zu den Buffalo Bills gegangen. Den hatten wir den Transition Tag, glaube ich, gegeben und das Angebot hatten wir haben da nicht gematcht, haben dafür dann aber auch dementsprechend nichts bekommen.
Richtig, genau, das ist das Beispiel, was ich jetzt auch erwähnt hätte. Und
war das nicht bei Vernon auch so?
Vernon hatten wir, glaube ich, nicht getaggt, oder?
Nee, da hatten wir keinen Tag.
Okay, gut, dann hatte ich das falsch erinnert.
Aber ich werde jetzt wieder meinen Mund halten, bevor ich hier Tobis, Fachkapere.
Das ist, das war's im Grunde genommen. Also diese Tag-Geschichten sind ja letzten Endes nur dazu da, um die Sicherheit zu haben, dass der Spieler bleibt und dann über diesen Tag-Zeitraum hinaus sich mit dem Spieler und dem Agenten zusammenzusetzen, um einen längerfristigen Vertrag aushandeln zu können. Wenn der halt bis zum Start der neuen Ligasaison, wenn das nicht gelingt. Und es kann aber auch anders laufen, so zum Beispiel wie bei Yannick Ngakoue. Der hat ja schon gesagt, er spielt nicht mehr für Jacksonville. Und da ist es einfach nur ein Versuch der Jaguars, Value zu bekommen für den Spieler. Dass der nicht kostenlos in die Free Agency geht, sondern dass man da irgendwelche Trades für aushandelt und einen Trade-Partner findet. So wie wir das damals bei Jarvis Landry, die Dolphins ja auch gemacht haben. Ne? Das ist so das Vorbild. Und ansonsten bietet es sich nicht für jede Franchise an, bietet es sich nicht für jede Position an. Da muss man schon gut gucken. welchen Spieler will ich unbedingt halten, welcher Spieler ist mir so wichtig, dass ich da ein Heidengeld für investiere und ein Heidengeld reinstecke, um ihn eben an die Franchise binden zu können. Miami dieses Jahr zum Beispiel, ich sehe keinen, der von uns den Tag bekommen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
gute Frage. Charles Harris ist ja noch nicht so weit. Nein, also es gibt, glaube ich, keinen, wo es sich lohnen würde, also bei uns sehe ich keinen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt Micho jetzt mit der Überraschung aus dem Hut, aber es würde mich wirklich überraschen.
Ich sehe da auch niemanden, den wir irgendwo per Franchise-Tag binden sollen, denn die Voraussetzung wäre ein Spieler, mit dem wir zum Beispiel länger verlängern wollen, wo wir eventuell Zeit gewinnen wollen, oder der für andere trotz seines ausgelaufenen Vertrags interessant wäre und mit dem wir vorher halt nicht verlängern konnten. Das könnte tatsächlich interessant sein, wenn Devante Parker seine Leistung weiter so sprunghaft steigert. Dann könnte er plötzlich ein Fall dafür sein, weil er dann ja wahrscheinlich abkassieren möchte, und wenn wir das nicht wollen, haben andere Interesse oder sowas an ihm. Aber so wirklich sehe ich jetzt keinen, wo die Tech-Geschichte relevant wäre.
Ja, sehe ich genauso.
Bei uns vielleicht nicht, aber es gibt natürlich andere Franchises, bei denen das höchst interessant wird. Gerade wenn man sich anguckt, zum Beispiel bei den Tennessee Titans, ne? Das ist sehr spannend und sehr, sehr, sehr interessant, wer da Tags abbekommt. Weil da laufen die Verträge von Logan Ryan aus, der ja gerüchteweise auch mit Miami in Verbindung gebracht wird. Conklin läuft aus vom Right Tackle, der einen Riesenmarkt hat, an dem Miami auch Interesse haben möchte, könnte, würde.
Interesse haben möchte.
Ja. Der Vertrag von Tenney läuft aus, von Ryan Tannehill. Ne? Der könnte einen Tag abbekommen. Der Vertrag von Derrick Henry, dem Mega Running Back, läuft aus. Und wenn man sieht, das sind schon vier Namen und maximal zwei davon können sie taggen. Das heißt, mindestens zwei dieser Spieler werden die Free Agency sehen, wenn sie sich nicht noch mit Tennessee vorher einigen.
Marcus Mariota läuft, glaube ich, auch aus.
Ja, den habe ich bewusst ausgelassen.
Ja, aber trotzdem, trotzdem.
Anderes Beispiel ist doch Dallas, die damals mit Zeke Elliott verlängert haben, um ihm nicht den Tag geben zu müssen. Die jetzt, Dak Prescott wahrscheinlich den Tag geben werden, die dann noch Amari Cooper haben, dem sie dann eventuell entweder verlängern oder den zweiten Tag geben könnten, und dann den Cornerback Byron Jones noch. Also auch welche von den Großen, wo es dann irgendwo nicht mehr weitergeht, per Tag zumindest nicht.
Ja, genau, das ist genau das, das Problem oder das die Schwierigkeit, wo in der die Cowboys momentan stecken.
Aber vielleicht könnt ihr mir ja im Moment weiterhelfen. Und zwar geht es dabei nämlich um die Tech-Geschichte und um die Lieblingsgeschichte von Rico. Und zwar Jadeveon Clowney. Wird ja Free Agent, hat letztes Jahr den Tech bekommen von Houston, hatte ja gedroht, ich spiele nicht, so ähnlich wie Le'Veon Bell das gemacht hat, hat sich dadurch den Weg zu einer anderen Franchise, zu uns wollte er ja nicht, hat er den Weg nach Seattle gefunden und hat dann aber auch nur bei Seattle unterschrieben, weil Seattle ihm versprochen hat, dass sie ihn nicht taggen. Warum eigentlich nicht? Das ist ein Mördergeld. Ich meine sogar, es ist voll garantiert, oder wie war das? Die bekommen also eine ganze Menge.
Nein, es ist nicht voll garantiert.
Ist nicht voll garantiert.
Du musst schon spielen. Also, das war ja bei Bell so. Der Bell war ja getaggt, hat aber nicht gespielt, also hat er auch kein Geld gesehen.
Okay.
Du verlierst jede Woche, wo du nicht spielst, verlierst du einen gewissen Prozentsatz, und bis Woche 11 oder so musst du dich gemeldet haben, sonst verdienst du gar kein Geld.
Das heißt, Moment, aber wenn du verletzt bist, kriegst du doch trotzdem die volle Summe, auch unter dem Franchise-Tag.
Du kriegst ja pro Spiel diese Paychecks.
Du kriegst den Paycheck ja trotzdem. Du kriegst den Gamecheck, genau. Du kriegst ihn nicht, wenn du streikst, das ist klar. Aber wenn du verletzt bist. Es ist also ein Mördergeld und er spielt bei einer Mannschaft Contender, sollte man zumindest meinen. Eigentlich sollte man meinen, dass ein Franchise-Tag doch auch aus Spielersicht gar nicht so schlecht ist. Aber trotz allem ist der unbeliebt wie sonst noch was. Und ehrlich gesagt verstehe ich das nicht so wirklich.
Nicht? Ich verstehe das total. Weil, also, wer bekommt, also, ich glaube, da müssen wir die Rechnung halt so ein bisschen aufmachen. Wer bekommt ein Franchise-Tag? Das sind die besten Spieler, die aktuell noch keinen Vertrag haben. Diese Spieler, dadurch, dass sie momentan zu dem Zeitpunkt so stark sind, möchten natürlich aufgrund ihrer Leistung einen längeren Vertrag aushandeln oder einen längeren Vertrag unterschreiben. Für, ich sag mal so 5 Jahre, Clowney zum Beispiel, 5 Jahre, 100 Millionen. So, dann ist klar, dass der nicht für ein Jahr für 18 oder sagen wir für 20 spielen will, weil du kannst dich jedes Jahr, kannst du vom Auto angefahren werden, du kannst dir das Bein brechen, dir kann alles passieren. Und wenn du natürlich in einem 100-Millionen-Vertrag steckst und 60 Millionen garantiert hast, ist das was anderes, als wenn du ein Jahr für 25 Millionen spielst. Und das ist das Problem. Alle die Spieler, die getaggt werden, das hat die verschiedensten Gründe. Es ist ja genauso dieser taktische Grund wie bei den Jaguars. Das ist halt, es ist ein Druckmittel. Es ist auch ein Druckmittel, um noch das Letzte rauszupressen. Ich weiß nicht, bei den Dolphins damals, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, wie es mit Landry war. Also ob wir da auch wirklich nur auf den Pick gegangen sind. Aber solche Sachen sind dann natürlich negativ. Und ja, sonst ist es, das sind, glaube ich, die Gründe, warum der nicht so beliebt ist, der Tag. Ja, so war halt von mir. Tobi, wie siehst du das?
Die Spieler haben keine Einflussmöglichkeit dazu, es sei denn, sie streiken und verzichten dann halt auf alles. Und deswegen ist das so unbeliebt. Das ist wie diese Trade-Geschichten. Ja, wir haben dich getradet, du spielst ab morgen jetzt da und da. Die Spieler haben halt kein Mitspracherecht, sondern Spieler und Franchise und Agent mit Spieler verhandeln über einen längerfristigen Vertrag, werden sich nicht einig. Franchise sagt, gut, du bleibst dieses Jahr aber noch bei uns. Tag, bumm. Und der Spieler steht da und muss dann dieses eine Jahr auf jeden Fall noch da spielen. Das Risiko, was dieser Spieler dann hat, nehmen wir Amari Cooper zum Beispiel oder so. Nehmen wir an, der bekommt jetzt den Tag. Spielt 1,5 Saisonspiele und dann verletzt er sich. Kreuzbandriss, Bombe aus, Ende. Dann gehen dem Jahr, in diesem Jahr, was er nicht spielt und dem er so eine schwere Verletzung hat, gehen dem Jahr Millionen an Dollar verloren, die er sich hätte ersparen können, wenn er sich mit Dallas jetzt zum Beispiel auf einen 5-Jahres-Vertrag einigen würde. Nehmen wir es mal an. Ne? Und deswegen sind die Dinger so unbeliebt, weil sie dir halt von Franchise-Seite ein Jahr Sicherheit geben, aber von Spielerseite her höchst riskant sind. Ne? Das, als Spieler möchtest du immer gern möglichst Sicherheit haben. Du möchtest diese 3, 4, 5 Jahresverträge haben, da bist du safe. Mit so einem Jahresvertrag kriegst du zwar in dem einen Jahr, wenn es gut läuft, dann deine 16, 17, 18 Millionen, je nach Position. Aber danach kann halt Sense sein. Und das ist immer schlecht.
Micho ist erstaunt.
Ja, geplättet.
Was reden? So viel Geld lassen die Leute sich durch die Decke. Wie geht sowas?
Naja, gut, aber gerade auch bei der Verletzungshistorie von Clowney kann ich verstehen, dass der sich jetzt diesem Risiko nicht aussetzen will.
Weil, natürlich nicht. Man hat ja noch Wehwehchen gehabt, also. So ist er auch nicht.
Clowney ist da ja ein perfektes Beispiel. Das habe ich jetzt zuletzt noch gelesen. Der hat ja echt eine absolute Verletzungshistorie. Wenn man mal so überlegt, Franchise Tag ist ja nun mal nicht gerade wenig, was da mal eine Franchise noch bezahlen muss. Dann hat Seattle ihn geholt, wohl wissend, dass sie ihm, wenn sie ihn länger halten wollen, noch mehr bezahlen müssen, weil sie ihn ja nicht, haben ja versprochen, dass sie ihn nicht taggen wollen, haben noch einen Third-Round-Pick oben drauf gelegen, wo es ja ursprünglich heißt, sie hätten Houston fast ausgeraubt, aber stehen jetzt gerade wirklich da und haben die Gefahr, einen Third-Round-Pick für ein Jahr ausgegeben zu haben oder richtig tief in die Tasche greifen zu müssen für einen Spieler, der doch sehr verletzungsanfällig ist und mit dem es tatsächlich nicht geklappt hat, Richtung Super Bowl zu gehen. Die sind ja quasi all in gegangen und die haben ja im Prinzip eigentlich nur verloren dadurch, oder sehe ich das falsch?
Ja, weil die bekommen natürlich immer noch die Kompensation.
Wenn wollte ich gerade sagen.
Ja. So, also die bekommen, vermutlich wird der für viel Geld sein. Das heißt, die bekommen nächstes Jahr im Draft vermutlich, je nachdem, wen die dann holen als Free Agent, einen Third-Round-Compensatory-Pick. Also haben sie den Pick, den sie letztes Jahr ausgegeben haben, nur in das übernächste Jahr geschoben.
Ah, ist es denn der Pick? Wird es der Pick sein? Ja gut, okay, da kann man jetzt lange drüber streiten. Ich glaube, Compensatory-Formel ist auch irgendwas, die Formel ist ja nicht aufgelegt, wo man auch lange drüber diskutieren kann.
Ja, also ich denke schon, dass das sollte jetzt nicht irgendwie schwerer verletzt werden und länger als diese 2-3 Spiele fehlen, die er halt so im Schnitt, glaube ich, fehlt, dann ist das ein Third-Round-Compensatory-Pick. Also ich glaube schon, dass der so viel Geld machen wird, dass das dafür reichen wird. Würde mich überraschen, wenn es nicht so ist.
Ja, mich auch. Also definitiv. Wir reden ja hier von rund um 100 für 5. Ne? Also der Korrekt. Wird ja seine 20 Millionen im Jahr wird er ja fordern und ich befürchte, wir auch kriegen.
Ich gebe übrigens nochmal, wir hatten ja letztes Mal Diskussion. Für mich ist alles, was über 20 ist, ist Quarterback-Money. Du kriegst auch Backup-Quarterbacks für deutlich unter 20 Millionen. Und es laufen auch bei uns Quarterbacks, meine ich, rum, die unter 20 Millionen verdienen und nicht mehr unter einem Rookie-Vertrag sind. Natürlich ist es kein Elite-Quarterback-Geld, aber 20 Millionen ist schon vergleichbar. Ich glaube, Jacoby Brissett kriegt 18 oder so. Irgendwie sowas.
Ja, aber diese 20 Millionen, die kannst du jetzt hochschrauben auf 25. Das galt vor 5 Jahren. Die 20 Millionen vor 5 Jahren sind heutzutage, ich glaube, 28? 25, 28 Millionen?
Ja, möglich, aber Clowny wird auf jeden Fall nicht viel drunter liegen.
Nein, ich sag ja auch, 20 Millionen, ich würde den nehmen. Habe ich ja gesagt.
Naja,
da haben wir drüber gesprochen. So, ich weiß eure Meinung dazu. Und ich sage, okay, wenn wir Devonta Parker auf das Top-Fit-Level bekommen, dann bekommen wir auch einen Jadeveon Clowney auf Top-Fit-Level. Punkt. Bam.
Ja. Ich muss mir noch den Spieler aussuchen, dem ich die Breakout-Season andichten werde. Charles Harris wahrscheinlich.
Ich schau mal, was meine Glaskugel so sagt. Ja. Naja. Nee, also das ist aber. Tobi, erstmal danke für die ausführliche Erklärung zum Franchise und Transition Tag.
Ja, ich hoffe, es ist klar geworden.
Doch, definitiv. Ich bin halt wirklich gespannt. Also der Spieler von Jacksonville, ne? Der getaggt wurde. Ich kann den Namen nicht aussprechen.
Guacke.
Okay,
irgendwie sowas.
Das N ist stumm, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall. Der tut uns ja auch schon ein bisschen weh, der Tag. Weil das war ein Spieler, der war wahrscheinlich bei Miami auch auf dem. Oder? Tobi?
Das kann gut sein, aber gerade bei den Defensive Ends, liegt der Franchise-Tag bei um die 18. Ne? Und wenn Clowney vorher unterschreibt, liegt er dann sogar noch höher und. Unter 18 wird auch ein Gakwe nirgendwo unterschreiben, denke ich. Also der wird auch richtig cashen. Und von daher. Ist es egal. Also es wird die Strategie der Dolphins nicht in der Hinsicht beeinflussen, dass sie jetzt wegen einer Million mehr oder weniger dann davon abrücken. Also wenn du ins oberste Regal greifst bei den Edge-Rushern, musst du 18 bis 20 bezahlen dieses Jahr. Da kommst du nicht drum rum.
Aber, und das würde ich jetzt, an der Stelle würde ich gerne nochmal den Bogen zum Anfang ziehen. Finde nämlich interessant, was Tobi da gesagt hat. Und zwar natürlich, wenn du im obersten Regal dich bedienen willst, dann musst du richtig was ausgeben. Die Frage ist, müssen wir das im Moment? Und ich finde die Strategie, die wir zum Teil im letzten Jahr gefahren haben, richtig gut. Das muss ich ganz klar sagen. Und zwar war ja die Strategie, und jetzt kommt der Bogen zum ersten Mal, zu Beginn, Spieler aus der ersten Runde zu nehmen, die es nicht geschafft haben. Wo man also weiß, dass das Potenzial da ist, ja, und denen über den niedrigen Vertrag die Chance zu geben oder die Möglichkeit zu geben, das Potenzial aus denen rauszukitzeln. Das war ein Devante Parker im Endeffekt sogar. Das ist ein Taco Charlton. Man hat es mit einem Cam Dische versucht.
Es ist ein Charles Harris.
Kann man
ja, es ist aber so.
Würde da drunter fallen, ja, richtig. Die Frage ist nur, manche bringen die Leistung, manche bringen sie halt nicht. Das ist halt immer dieses Spiel nach wie vor. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir ein Playoff-Contender sind. Also wenn wir uns den Schedule nächstes Jahr angucken und egal, wie sehr unser Rookie-Quarterback einschlagen wird und so weiter, nein, mit dem Playoff werden wir nichts zu tun haben. Also nächstes Jahr definitiv nicht. Da bin ich der festen Überzeugung von.
Gott, können wir mal bitte, also ich hasse diese Diskussion.
Ja,
nee. Also nicht die Diskussion, die du, sondern diese Nebensatzdiskussion, die du gerade auf, oder die du unbewusst genannt hast. Wie stark ist unser Spielplan? Leute, get over it.
Sorry. Ja.
Aber wir können doch jetzt nicht sagen, wie stark unser Spielplan ist. Wir können jetzt sagen, hätten wir diesen Spielplan in der letzten Saison gehabt, dann wäre der ganz schön stark gewesen. Weil, ja. Ich meine, es ist jedes Jahr so, dass sich die Leute, dass wir jeder ist überrascht, oh, von den letzten 8 Teams waren letztes Jahr 5 gar nicht dabei. So, das will ich damit sagen. Ja, diese Diskussion, wie stark ist der Schedule? So, ja, wir haben auf dem Papier erstmal einen schwierigen Schedule, aber der kann auch gar nicht so schwierig sein.
Ich schätze die Teams halt als schwierig ein.
Natürlich.
Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Richtig.
Was ich nur sagen will, ist, egal wie wir sehen, ich glaube halt nicht, dass wir nächste Saison Contender sind. Ich glaube nicht, dass wir nächste Saison irgendwie was mit den Playoffs zu tun haben werden. Und deswegen ist es für mich eigentlich die perfekte Saison, sich nochmal bei diesen jüngeren Spielern zu bedienen und dann halt, ich hoffe mit dem neuen CBA, dass wir wieder einen Rollover haben und dann im nächsten Jahr frühestens, wenn wir sagen können, okay, wir haben eine solide Basis, also wir haben dieses Build-Through-the-Draft tatsächlich auch gemacht, unsere Spieler haben allmählich Erfahrung und so weiter, wir können den nächsten Schritt gehen, jetzt holen wir 1-2 Top-Veterans mit unserem dazu, mit dem Cap-Space, den wir haben, und dann können wir Contender sein. Das hakt natürlich an der Geschichte, wo Tobi bestimmt, glaube ich, mehr Ahnung von hat, das hakt an der Geschichte ist, wer wird der nächstes Jahr Free Agent, der uns dann weiterhelfen würde. Aber da sage ich auch ganz klar, das können wir noch gar nicht wissen. Ein Shaquille Barrett zum Beispiel kam ja von Denver, war, meine ich, auch ein First-Round-Pick, hat in Denver überhaupt nicht eingeschlagen. Wäre auch so eine Person gewesen, die ich für das Geld, 5 Millionen hat er, glaube ich, pro Jahr bekommen, gerne bei uns gesehen hätte. Den hat Tampa sich jetzt geholt, jetzt casht der. Man weiß halt nicht, welcher Spieler eventuell im nächsten Jahr dementsprechend groß rauskommt und in die Free Agency kommen wird. Aber ich, im Sinne einer soliden Basis, fände ich das halt deutlich besser. Und deswegen meinte ich diesen Bogen zurück zum Draft ziehen, anstatt jetzt irgendwie großartig in der Free Agency und zu überlegen, oh, welcher Spieler wird jetzt getaggt oder sowas, eher minimal verstärken. Und im obersten Regal würde ich mich gar nicht bedienen wollen.
Also willst du nochmal eine Scheißsaison haben?
Ich glaube, dass die Saison halt nach wie vor nicht hervorragend wird. Ich will keine Scheißsaison haben. Darum geht es nicht. Ich glaube aber, dass uns ein oder zwei Spieler, die wir im obersten Regal kaufen, uns genau dahin bringen, wo alle gesagt haben, da wollen wir endlich weg, nämlich ins Mittelmaß.
Okay, okay. Es ist legitim. Ich sag mal so, wir brauchen Jadeveon Clowney momentan nicht unbedingt. So. Es ist korrekt, in 2 Jahren sieht das anders aus. So, jetzt hast du, in 2 Jahren kriegst du ihn aber nicht. Es sei denn, du bezahlst ihn teuer. Vermutlich. Wir wissen nicht, was gesundheitlich mit den Spielern passiert. Wie gesagt, jeder kann jeden Tag vom Bus überfahren werden. Jetzt haben wir aber in dieser Free Agency durchaus einige O-Liner, wo ich sage, wenn wir die für 5 Jahre und danach nochmal für irgendwie zwei, drei Jahre nochmal signen können, haben wir eine Periode von so, sagen wir mal, 7, 8 Jahre. Und wenn wir davon 1 bis 2 Spieler holen können, dann ist es das wert, weil in 7, 8 Jahren oder in 4 Jahren sollten wir definitiv spätestens mal wieder die Playoffs erreicht haben. Ja.
Meine Meinung. Also ich gebe euch da ja grundsätzlich recht. Ich bin jetzt einfach wahrscheinlich Tobi über den Mund gefahren oder so. Aber ich geb euch da grundsätzlich recht. Ich bin ja generell kein Fan von diesen super teuren Verpflichtungen. Man weiß halt nie, wie die einschlagen. Sie binden viel Capspace und so weiter. Ja, es gibt Spieler, die ich gerne da hätte. Aber zu welchem Preis halt? Wirklich zu welchem Preis? Und ich weiß auch, was du meinst mit den O-Linern. Und ich hätte viele O-Liner unheimlich gerne bei uns. Das ist gar keine Frage. Aber meiner Meinung nach müssen wir uns erstmal auf die Basis konzentrieren. Und die Basis sollte halt eben in meinen Augen tatsächlich der Draft und junge Spieler sein und keine gestandenen, teuren Veteranen. Das ist sowas für mich so der letzte Puzzlestein oder All-In gehen. Weil ich sag jetzt mal, jetzt kaufe ich mir für teuer Geld einen Jack Conklin. Ja? Und drafte dadurch zum Beispiel 2 Spieler nicht, die richtig einschlagen. Dann habe ich natürlich eine Menge Geld ausgegeben und 2 Spieler nicht geholt. Da kann man jetzt sagen, Moment, ja, ich weiß, klar, Rico, jetzt kommst du natürlich, es ist immer dieses Spiel, aber ich finde, so ist es immer ein größeres Risiko als umgekehrt.
Nein, draftest du dann gar keinen Spieler? Lässt du die Picks verfallen?
Nein, das natürlich nicht.
Ja, also das ist halt, ich verstehe, was du meinst. Und dann
ganz ehrlich, wenn du verstehst, was ich meine, dann erklär's bitte nochmal, denn ich habe oft festgestellt, dass das, was ich sage, gerne mal missverständlich rüberkommt.
Okay. Also, du willst 100% bis nächstes oder übernächstes Jahr build through the draft. Zum Beispiel, was ja die Steelers vor 10, 12 Jahren auch gemacht haben, mit ihrer O-Line zum Beispiel. Und deswegen möchtest du momentan auf große Signings verzichten, weil die viel Capspace binden und uns momentan, ich sag mal, prozentual nicht so viel bringen oder uns nicht auf das nächste, und zwar auf das nächste Level bringen, aber uns momentan nicht auf das Level bringen, wo sie uns hinbringen müssten für das Geld, was sie binden. Ist das ungefähr in die Richtung, ja, wo du gehen möchtest.
Okay, genau, gut. Richtig. Und sie nehmen im Prinzip Spots weg für Spieler, die wir eigentlich langfristig dann aufbauen können. Also okay. Mir ist der Langfrist, ja. Ich setze den langfristigen Erfolg vor den kurzfristigen.
Gut, okay. Fair enough. So, jetzt sage ich, okay, zum Beispiel ein Tooney. Wir holen uns einen Tooney. So, da haben wir beide Guard-Positionen besetzt. Erstmal, weil schau mal, wie Dieter in der zweiten Saison performt. So, dann holen wir vielleicht noch einen Center und draften noch einen Tackle. So, dann haben wir zumindest 4 Positionen besetzt. So, ein Tackle, da haben wir haben ja auch Spieler im Kader. So ist ja nicht. Also, wir können dann auch durchaus da, jetzt müssen wir nicht 5 komplette neue Spieler dahinstellen. So, da hätten wir auf jeden Fall 4 Spieler da schon mal stehen, von denen 3 längerfristig da sind, den nächsten holst du dir nächstes Jahr. So. Und Tooney ist ja jetzt 26, Tobi? So. Das heißt, er hat auf jeden Fall vermutlich noch so 6 Jahre im Tank. Oder vielleicht auch noch 8. So. Kann man schlecht sagen. Und das ist halt, wo ich sage, okay, da lohnt sich ein Spieler auch durchaus zu holen. Für das Geld, weil du halt über die nächsten Jahre da das Improvement hast. So, und das ist das, was bei den, das ist das, wo ich sage, okay, dann hast du auch nicht das Problem, dass du auf einmal alle neu sein musst, sondern du hast es gestückelt, Stück Jahr für Jahr kannst du einen neuen Spieler der O-Line weiter verlängern durch den Draft. Und das ist halt, wo ich sage, okay, ja, ich sehe die Argumente, die du hast, und ich finde das auch nicht schlecht. Aber ich sage, wir sind in der Position, wo wir durchaus auch in die Zukunft mit einem teuren Signing. Mit zwei sind Bauchschmerzen, aber mit einem teuren Signing zumindest nichts für die Zukunft verbauen würden, weil wir ja immerhin auch ein Need abgedeckt haben und dann andere Needs bedienen können mit Picks, die ja ebenso einschlagen können. So, na, das ist dann wieder Lotterie, Draft, aber deswegen sage ich, okay, ein teures Signing würde mich nicht überraschen und fände ich auch nicht negativ.
Eins finde ich jetzt auch nicht dramatisch. Von daher, also ich kann, es gibt für uns beide Argumente. Ich glaube, wir können uns beide auch dementsprechend verstehen.
Richtig.
Das ist, glaube ich, keine Frage. Von daher, ja, da wird sich halt zeigen, was man besser findet. Egal was, egal ob man jetzt Free Agency, egal ob man Draft macht, was die Zukunft bringt, kannst du sowieso nicht wirklich hundertprozentig sagen. Also, wie gesagt, wenn du eine Verletzungswelle kriegst oder wenn es halt eben einen Unfall gibt oder sonst irgendwas oder wenn der Spieler im Draft sowieso es einfach nicht in die NFL transportieren kann, dann bist du genauso weit wie vorher auch.
Richtig.
Von daher kann ich das nachvollziehen.
Korrekt. Lassen wir uns einfach überraschen. Gut, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt schon wieder 90 Minuten rum. Möchte noch irgendwer ein Thema anbringen oder über irgendwas reden, worüber wir noch nicht geredet haben? So spreche er jetzt oder möge er für immer schweigen? Oh mein Gott. Dramatik pur gegen Ende des Dolphins Drive. Tobi.
Mir ist noch was eingefallen. was wir als News total vergessen haben.
Ach, okay.
Wir spielen dieses Jahr in London. Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Stimmt.
Total durchgegangen.
Ja, gut. Es gibt dieses Jahr auch ein riesiges Treffen in London.
Ja. Also. Ne? Weil die Arizona Cardinals ihr Heimspiel in Mexico City bestätigt haben. Ist jetzt klar, dass Miami nicht in Mexiko spielt, sondern sich höchstwahrscheinlich einmal in London aufhalten wird. Es gibt da noch so Theorien, dass Miami zwei Spiele in London spielt, aber da glaube ich nicht dran.
Ich auch nicht, wobei, das haben wir bei den Jacksonville Jaguars auch schon gesehen.
Ja.
Dass wir da nicht dran glauben.
Naja, aber naja. Wir gucken mal, was es gibt. Also bei einem Treffen sind auf jeden Fall schon Überlegungen und Planungen im Gange, da mindestens 2 bis 3 Veranstaltungen aufzuziehen in Kooperation mit unseren europäischen Freunden aus Großbritannien, Frankreich und Italien, glaube ich. Die machen, glaube ich, auch mit.
Mega cool. Also letztes Mal war es schon eine richtig geile Veranstaltung in UK-Kollegen richtig geil organisiert.
Auf jeden Fall. Der Wayne und der Martin, die das organisieren von den UK-Fins, die haben auch eine Idee im Kopf, dass sie für uns Deutsche extra eine Stadtführung organisieren, eine kostenlose. Das ist wohl in Planung. Wäre natürlich mega geil. Ne? London aus Sicht von Einheimischen für Umme gezeigt zu kriegen, wäre natürlich richtig, richtig cool.
Mhm.
Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass das in den Schulferien ist, ne? Und dann gibt's einen Live-Dolphins-Drive.
Okay, gut. Schön zu wissen, dass Tobi das jetzt organisiert mit dem Live-Dolphins-Drive. Gut, dann kann ich mich darauf verlassen. Tobi kümmert sich um den Live-Dolphins-Drive. Finde ich gut.
Ja, finde ich.
Wir gehen jetzt in seine Pin, schnappen uns ein Mikro und lallen den Leuten einen vor.
Okay. Tobi hat's gesagt. Tobi, ich finde das nicht schlecht, Tobi, aber cool, dass du das schon so organisiert hast.
Ja. Nee, aber.
Piece of Cake.
Nein, ich bin ja mit dem Wayne und auch den Amis hin und wieder mal in Kontakt und das ist halt so etwas, was die so in Planung haben und ich denke, das werden wir mit denen zusammen koordinieren. Ich meine, unser allerlieber guter Freund Dirk, der ja auch nach Las Vegas fährt, der wird auch dabei sein. In London werden wir eh Mann stark und Frau stark antreten mit über 100, 200 Leuten und wir werden da schon was draus machen. Da gehe ich schwer von aus.
Also gibt es dann einen Dolphins Live auf Englisch, oder?
Wir können natürlich auch die Engländer fragen, ob die uns das dazu leihen. Das ist kein Problem. Oder wir holen uns eine Presseakkreditierung. Dann gehen wir zu Oma Kelly und interviewen den.
Oh, das wäre auch schön.
Genau.
Das wäre schön.
Also Micho, weißt du Bescheid, ne?
Ja, ansonsten werde ich ganz einfach einen Klassenausflug beantragen.
Oh, finde ich gut.
Sehr schön, das wäre perfekt.
Das Problem ist bloß, dass da keiner mitkommt. Könnte ich doch alle nicht leisten. Und die haben alle keine Ahnung. Und die haben alle keine Ahnung von Football. Ich meine, ich zwar auch nicht, aber ja, genau.
Das vereint uns, ja.
Genau, wir sind ja auch das Tal der Ahnungslosen hier.
Gut, wunderbar. Mit solchen wunderbaren Worten über sich selbst kann man auch mal eine Folge beenden. Oder möchtet ihr jetzt habt ihr noch mal die Möglichkeit, nachdem wir London abgehandelt haben. Was habe ich noch vergessen? Micho, fällt dir noch was ein?
Nein. Ganz cool. Schlicht und ergreifend, nein.
Tobi, fällt dir noch was ein?
Nein, das war's schon. Das ist so froh,
das war's schon. Das ging ganz schnell. Wunderbar. Ja. Dann möchte ich mich bei euch beiden wieder bedanken. Es war wunderschön mit euch und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.
Ciao, ciao.
Bis dann.